schon einen schönen gedeckten Tisch. Herzlich willkommen bei diesem Festmahl, das hier schon vorbereitet ist. Eigentlich ist so ziemlich alles vorbereitet. Machen wir also noch den Rest. Das sieht einladend aus, oder? Das sieht nach Gemütlichkeit aus, nach Gastfreundschaft, nach gutem Gespräch, guter Unterhaltung, nach einem schönen Miteinander. Ich weiß nicht, wenn ihr so einen Empfang gestalten müsstet für eine Person, die ihr sehr wertschätzt, für die ihr euch wirklich interessiert und die ihr näher kennenlernen wollt. Und dann bereitet ihr einen Empfang, ein Abendessen zum Beispiel vor. Wen würdet ihr einladen? Vermutlich würdet ihr eure Familie einladen, weil sie sowieso im Haus ist. Vermutlich würdet ihr enge Freunde einladen. Und vielleicht würdet ihr hoffen, dass Onkel Horst nichts davon mitkriegt. Weil das ist ja der Typ, der mit seinen schlechten Witzen jede gute Tischgemeinschaft sprengt. Hoffentlich kommt er nicht. Hoffentlich kriegt er nichts davon mit, dass dieser Abend mit diesem besonderen Gast, den du kennenlernen willst, auch wirklich ein guter Abend wird. Um so etwas soll es gehen, um einen solchen Abendempfang, den Jesus gehabt hat, im Haus eines Pharisäers. Ich lese uns die Geschichte aus Lukas 7 und lade euch ein, mitzulesen oder zuzuhören und euch in diese Geschichte mit reinnehmen zu lassen, mit eurer inneren Kamera diese ganze Geschichte zu hören. Lukas 7, Abvers 36. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch, wie es bei den Römern üblich war in der damaligen Zeit. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke. Ein Silberstück ist etwa das, was man zum Leben als Familie braucht an einem Tag. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann wandte sich Jesus der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gebracht, wie es üblich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, wie es üblich ist. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Alte Worte, 2000 Jahre alt. Und doch dürfen wir glauben als Christen, dass diese alten Worte für uns heute gelten, so wie wir es eben im Wochenspruch gehört haben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wo will Jesus zu dir in dieser Geschichte reden? In welchen Gedanken? Wo kannst du dich identifizieren? Wo spricht er zu dir? Herr Jesus, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Decken wir also mal den Tisch. Es ist ja schon alles vorbereitet. Und gucken wir uns die drei Hauptcharaktere an, die heute dabei sind. Hier ist der Pharisäer. Lukas verrät uns gar nicht den Namen, das sagt erst Jesus später. Als wollte Lukas sagen, zwischen der einen anonymen Person und der anderen anonymen Person ist eigentlich kein Unterschied. Und so erfahren wir es ja auch in der Geschichte. Der Pharisäer Simon, der Gastgeber, ist in der Geschichte eigentlich der Bad Guy. Aber gucken wir nochmal genau hin. Pharisäer damals, das waren eigentlich nicht die Bad Guys, sondern das waren die, die es wirklich ernst meinten, die mit ihrer großen Liebe für das Volk, für ihren Glauben, für ihren Gott, alles bereit waren, hinten anzustellen. Alles hinter ihren Glauben an Gott zurückzustellen. Persönliche Bedürfnisse, das persönliche Weiterkommen, den Erfolg und manches andere mehr. Sie liebten ihr Volk, ihren Glauben und ihren Gott. Und sie waren tief besorgt. Seit 400 Jahren wechselt die Herrschaft über das Volk Israel eine Großmacht nach der anderen. Und seit 400 Jahren gab es keinen eigenen König mehr. Ja, es gab dann so welche aus dem Nachbarvolk, die meinten, sich als Juden rausspielen zu können, aber die waren doch auch nur von der Römer Gnaden oder anderes mehr. Und sie wussten auch den Grund. Das Volk hält sich nicht an die Gebote. Wie heißt es schon bei Mose? Ganz am Anfang der Bibel, am Ende des Lebens von Mose, in 5. Mose 30, kurz vor seinem Tod, ermahnt Mose sein Volk und stellt es vor die Wahl und sagt, 5. Mose 30, Abvers 15, siehe, ich stelle dich heute vor die Entscheidung zwischen Leben oder Tod, zwischen Glück oder Unglück. Dabei gebiete ich dir heute, liebe den Herrn deinen Gott, geh auf seinen Wegen und halte seine Gebote, Gesetze und Regelungen. Dann wirst du leben und ein großes Volk werden. Der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Land, das er dir versprochen hat. Wende nur dein Herz nicht von ihm ab. Lass dich nicht zum Ungehorsam verführen. Bete keine anderen Götter an und verehre sie nicht. Wenn du das aber trotzdem tust, sage ich dir, ihr werdet alle zugrunde gehen. Himmel und Erde sind meine Zeugen. Ich stelle dich heute vor die Entscheidung zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit ihr lebt. Liebt den Herrn, deinen Gott, und höre auf seine Stimme und halte dich an ihn. So wirst du lange leben in dem Land, das der Herr dir geben wird. So klar stand es den Pharisäern vor Augen, so klar stand es doch dem Volk als Ganzem vor Augen. Warum nur halten sie sich nicht daran? Es war den Pharisäern sehr ernst, sie waren sehr besorgt. Und sie waren der Überzeugung, dass die alten Verheißungen des Alten Testaments stimmen, dass wenn es nur das Volk sündlos wäre, dass dann der Messias kommen würde. Simon und seine Freunde, sie achteten streng darauf, dass sie selbst alle Gebote, die im Alten Testament zu finden sind, halten würden. Und sie wussten, dass das Nichthalten der Gebote Sünde vor Gott ist. Und dass deswegen die, die anders lebten, eben Sünder sind. Und dass das Problem der Sünde eben ist, nach ihrem Verständnis, die Sünde verhindert den Segen für alle. Deswegen war es ihnen so ernst. Und mit dieser Einstellung sitzt Simon als Gastgeber hier am Tisch. Und er hat den eingeladen, den er gerne kennenlernen wollte. Jesus hat Aufsehen erregt in den letzten Wochen und Monaten. Mit dem, was er gesagt hat und mit dem, was er getan hat. Und wenn ihr vorher lest, bis zu diesem Kapitel 7 im Lukas-Evangelium, dann wird euch so viel dort begegnen. Die Feldrede von Jesus, wie er die Maßstäbe der damaligen Zeit auf den Kopf stellt und sagt, Gott hat es eigentlich alles ganz anders gemeint. Und was er getan hat, die Wunder, die Heilungen, Menschen, die in der Gegenwart von Jesus ihre Krankheit verloren haben, Sünden losgesprochen wurden, sogar ein totes Kind hat Jesus aufgeweckt. Nur eine Seite davor haben die Menschen das erlebt und Simon sicher davon gehört. Jesus redet von Feindesliebe, von Barmherzigkeit. Ist das also der Verheißene, der, auf den das Volk Gottes warten darf? Im selben Kapitel, in Kapitel 7, stellt noch jemand genau diese Frage, nämlich Johannes der Täufer. Er sitzt im Gefängnis und er hört von Jesus. Und er schickt zwei seiner Jünger zu Jesus. Die sollen ihn fragen, Herr, bist du der, auf den wir warten? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt ihnen, in Lukas 7, Vers 22, antwortete den Männern, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen und Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Kurz zusammengefasst hätte auch Jesus sagen können, ja, ich bin es. Johannes, der Täufer, hatte diese Frage, Jesus konnte sie ihm bejahen. Und Simon, so stelle ich mir vor, bewegt genau diese Frage in seinem Herzen. Ist er's? So sitzt Simon da. Neugierig und gespannt lädt er Jesus an diesem Abend ein, in diese besondere Runde. Und alles läuft gut, bis diese Frau kommt. Und wie das im Römischen Reich bei Festmahlen der Fall war, sie liegt man bei Tisch. Das können wir jetzt nicht so genau nachbauen hier, aber so, dass man also mit dem Oberkörper am Tisch ist und die Füße nach hinten ausstreckt. Und dann gab es so diese Zeremonie, wenn man ein Haus betritt, dass man erstmal Wasser zum Füßewaschen kriegt. Bei uns zieht man halt seine Schuhe aus und kriegt Pantoffeln vom Gastgeber gereicht. Damals war das ein bisschen anders. Und dass man die Möglichkeit hatte, dass man einen freundlichen Gast freundlich begrüßt hat mit einem Kuss, so wie das in manchen südeuropäischen Ländern vor Corona üblich war. Und dass man zum Wohlgeruch Öl für den Kopf gegeben hat. Das war übliches, freundliches, gastfreundliches Gehabe. Das hat Simon alles nicht getan. Diese Frau taucht auf einmal auf. Wir wissen nicht ihren Namen. Es gehörte wohl zur römischen Datenschutzgrundverordnung, dass man ihren Namen an der Stelle nicht sagt. Wir wissen überhaupt nicht viel von ihr. Wir wissen nur, dass ihr ein unglaublich schlechter Ruf vorauseilte. Was ihre Sünde war, Lukas sagt nichts darüber und sagt in den Andeutungen, die er macht, doch sehr viel darüber. Das offene Haar, Zeichen der Prostitution, und das, wie sie Jesus die Liebe zeigt, dieser intime Moment in dieser völlig unpassenden Szene, scheint deutlich zu machen, dass das ihr Gewerbe war, Prostitution. Und diese Frau kommt in diesen Raum und scheint sich unglaublich zu freuen, Jesus zu sehen. Die Frau ist eine verlorene Tochter. So könnte diese Geschichte überschrieben sein. Es gibt viele Parallelen zwischen Lukas 7, dieser Geschichte, und Lukas 15, die Geschichte, die Jesus erzählt, nämlich vom verlorenen Sohn. Wenn wir das nur mal vergleichen wollen, diese Frau, sie hat sich mehr vom Leben erhofft. Sie hat Schutz und Halt gesucht und nicht gefunden. Er, der verlorene Sohn in Lukas 15, hat Freiheit und Abenteuer gesucht, aber das Leben hat nicht gehalten, was er sich davon versprochen hat. Und vielleicht sind diese beiden Geschichten zusammengenommen genau das, was doch normal und typisch ist für das junge Erwachsenenalter. Schutz und Halt zu suchen, Freiheit und Abenteuer zu suchen. Und wenn ich nicht weiß, wo ich suchen soll, dann lande ich irgendwo. Simon und der ältere Bruder aus Lukas 15 haben große Ähnlichkeiten. Beide leben mit einer unglaublichen Selbstgerechtigkeit. Beide haben ihr Leben im Griff. Beide sind davon überzeugt, es gibt Regeln, an die müssen sich alle halten. Auch Gott. In der Enge ihres Herzens sind sie gefangen. Und sie richten. Der ältere Bruder über den jüngeren Bruder, der das Leben mit Prassen und Huren aufgebracht hat. Der Pharisäer über diese Frau. Und wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste der doch genau, was das für eine Frau ist. Das richtende Herz, das haben sie gemeinsam. Und sie richten nicht nur der Ältere über den jüngeren Bruder und Simon über die Frau, sondern sie richten auch über den Vater und über Jesus. Sie richten auch über Gott, der sich hier nicht an die Regeln hält. Es gibt auch erstaunliche Parallelen zwischen dem verlorenen Sohn und der verlorenen Tochter in unserer Geschichte. Beide sind tief verletzt durch das Leben. Und beide sind, was man im Englischen lost nennen würde, verloren. Auf dem Weg irgendwo haben sie die Spur im Leben verloren. Und beide werden von der Gnade Gottes gefunden. Vom Vater in Lukas 15 und von Jesus hier in dieser Begebenheit. Die Gnade Gottes eröffnet den entscheidenden Schutzraum. Die Frau geht in die Höhle des Löwen. Warum um alles in der Welt geht sie in das Haus des Pharisäers Simon? Warum nur? Sie musste doch wissen, dass das zur Katastrophe führen kann. Und dass bei all ihrem schlechten Ruf an dieser Stelle alles zu fertig sein musste. Warum sie nicht an der Tür schon abgewiesen wurde, erschließt sich mir nicht. Warum nicht Simons Leute sie ganz schnell wieder rausgebracht haben, bevor der Meister sie sehen kann, weil diese Frau in seinem Haus überhaupt eine Frau in Männerkreisen und dann noch diese Frau, das geht doch gar nicht. Sie geht in die Höhle des Löwen. Aber wie geht sie dahin? Selbstbewusst? Sicher nicht. Furchtsam? Wie schafft sie das, da reinzukommen? Offensichtlich mit einer unbändigen Sehnsucht, Jesus zu sehen. Vielleicht mit dem Mut der Verzweiflung. Vielleicht ist sie auf einmal am Fußende von Jesus Polster und weiß gar nicht, wie sie da hingekommen ist. Corrie ten Boom hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und wenn es eine Szene gibt, die mir das plastisch vor Augen führt, dann ist es das, wie diese Frau an das Fußende von Jesus gekommen ist. Sie gibt sich ganz hin, mit ihrem Herz, mit den Tränen, denen sie freien Lauf lässt, und mit ihrem Gut. Denn das kostbare Salböl, was sie gekauft hat, war sicher ein mehrfacher Lohn von dem, was sie in den Nächten den Männern anbietet oder von ihnen bekommt. Jesus nimmt ihre Liebe an. Nimmt das an, wie sie gelernt hat, Liebe zu geben. Und dieser intime Moment macht das ja deutlich, was das für eine Hingabe von ihr gewesen sein muss. Die Tränen, die offenen Haare, die Berührung, der Kuss. Eine Szene, die überhaupt nicht passen will. In diese Zeit damals, wo Männer und Frauen in getrennten Gesellschaften waren, wo auch die Männer nur die offenen Haare ihrer eigenen Frau gesehen haben. Sie hält sich an keine Regel. Und Jesus offensichtlich auch nicht. Diese Frau ist völlig schutzlos. Ja, das Getuschel, was am Tisch losgeht, das kennt sie, das erlebt sie jeden Tag in der Stadt. Jesus hätte nur seine Füße zurückziehen müssen, aus Schreck oder aus Scham, und sie wäre zerstört gewesen. Alles wäre vorbei gewesen, aber Jesus hält aus. Jesus hält uns aus. Jesus hält unsere seltsamen Liebesbeweise aus. Und er hält die verwunderten und die vernichtenden Blicke der anderen am Tisch aus. Ich stelle mir vor, das hat ja einen Moment gedauert, dass die Tränen fließen, dass sie ihre Haare öffnet, dass sie die Füße trocknet, dass sie die Füße küsst und dass sie dann das Salböl in die Füße, auf die Füße einreibt. Was haben die anderen in der Zeit gemacht? Was hat Simon gemacht? Die anderen am Tisch? Ich stelle mir vor, die anderen gucken Simon an als Gastgeber. Simon guckt Jesus an und Jesus sieht die Frau an. Ich stelle mir vor, Jesus hat für nichts anderes Augen als für diese Frau und ihre hilflose Form der Hingabe und der Liebesbezeugung. Jesus stellt sich vor sie. Er schützt sie. Sie kannte sonst nur, dass Männer nachts ihre Lust an ihr ausleben und sie tagsüber verachten. Jesus stellt sich öffentlich zu ihr. Wie gut zu wissen, dass was immer wir mit uns herumtragen, dass Jesus sich zu uns stellt. Dass bei ihm ein Schutzraum ist und dass alles andere außenrum egal ist, wenn wir vor Jesus stehen, bei Jesus stehen und wenn wir ihm unsere Tränen ausschütten. Du kannst das ignorieren oder du kannst das annehmen. Aber Jesus wird nie aufhören, dich in seiner Gnade anzusehen und dir mit seiner Gnade einen Schutzraum zu gewähren. Bei Jesus kommen Gnade und Wahrheit zusammen. Er vergibt und schenkt Neuanfang. Er eröffnet auch für Simon einen Schutzraum. Diese Geschichte, die Jesus erzählt, die hebt das Ganze in einer Weise wieder auf eine Ebene, in der Simon sich vermutlich irgendwie sicher und wohl gefühlt hat. In der Form einer Disputation. Ich habe dir was zu sagen. Sprich, Meister. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von den Zweien, die Schulden haben bei dem einen. Eine Geschichte, auf die Simon reagieren kann, aber nicht muss. Wir erfahren keine Reaktion von ihm. Vielleicht ist ihm die Geschichte, sicher ist ihm die Situation und vielleicht auch die Geschichte nachgegangen. Und viel später hat er vielleicht begriffen, ja, mir ist auch vergeben worden. Ich kann mich mit der Frau identifizieren. Meine Sehnsucht, die ich in mir spüre und die mich so leicht auf Abwege führt, der ich bereit bin, vieles zu opfern und immer alles bereit bin zu rechtfertigen, lässt mich an manchen Malen einen Blick in meine eigenen Abgründe werfen und doch immer wieder feststellen, wo immer ich versuche, meine Sehnsucht zu stillen, zurückbleibt eine Leere. C.S. Lewis, der Autor der Narnia-Chroniken und Literaturwissenschaftler, der hat das an mehreren Stellen so formuliert. Wenn wir in uns eine Sehnsucht entdecken, die durch nichts in der Welt gestillt werden kann, sind wir dann vielleicht für eine andere Welt gemacht? Für ihn war die Sehnsucht geradezu Ausdruck dafür, geradezu ein Gottesbeweis. Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Bringen wir unsere Sehnsucht zu Jesus und erleben wir dort, dass wir sie gestillt kriegen. Ich kann mich auch mit Simon identifizieren. Gefangen zu sein in der Härte des eigenen Herzens, in diesem Richtgeist, der Menschen taxiert und dann ein Urteil fällt. Ein inneres Urteil. Dreimal wird in dem Text berichtet, dass Simon richtet. Zweimal in nur einem Satz. Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, damit hat er Jesus gerichtet und die Frau gleich mit. Und dann am Ende, wie eine Ironie, sagt Jesus, als er ihn fragt, wer glaubst du, hat mehr Liebe gezeigt von den beiden, die Schulden haben? Und Simon dann sagt, ich glaube, dem mehr vergeben wurde, sagt Jesus, wie Ironie, du hast richtig geurteilt. Zweimal hast du falsch geurteilt, sagt Jesus nicht. Aber so hört es sich an. Und an der Stelle hast du richtig geurteilt, lieber Simon. Jesus ist der Ort, wo ich den Abgründen meines Herzens, meines harten Herzens, ins Auge sehen kann. Er deckt behutsam auf und er lädt ein zu einem Neuanfang. Bring dein hartes Herz zu Jesus. Der Unterschied zwischen Simon und der Frau ist nicht, dass die eine Sünderin ist und der andere nicht, sondern der Unterschied ist, dass die eine weiß, dass sie eine Sünderin ist. Und das ist der eigentliche Schock, den Jesus hier sieht. Er sieht das Herz der Frau und er sieht das Herz von Simon. Und er ist mehr entsetzt von dem, was er bei Simon sieht. Es lohnt sich, diese Begebenheiten von Jesus mit einzelnen Menschen einmal nachzuspüren. Nicht schnell drüber wegzulesen über diese 15 Verse, sondern stehen zu bleiben. Vielleicht sich heute Nachmittag oder heute Abend oder in der kommenden Woche nochmal Zeit zu nehmen. Eine halbe Stunde, die Charaktere anzugucken, wie sind sie gekommen? Wie ist Simon in das Gespräch reingegangen? Ich stelle mir vor, ungefähr so. Abwartend, überlegend, wie Jesus wohl reagiert. Und wie ist er rausgegangen aus dem Gespräch? Vielleicht hat er gar keine Reaktion gezeigt. Aber ich stelle mir vor, ungefähr so. Nachdenkend, dass ihm manches doch nochmal nachgeht, wenn er es denn an sich heranlässt. Wie ist die Frau in diese Szene reingekommen? Das kann ich leider gar nicht nachmachen. Ich stelle mir vor, verschreckt, gebückt und furchtsam, die Augen unruhig, taxierend. Und wie ist sie aus der Szene rausgekommen? Die letzten Worte gelten ihr. Geh hin in Frieden. Das sagt Jesus zu der Frau. Und ich stelle mir vor, wie genau das bei ihr passiert, dass in ihrem Herzen Frieden sich breit macht. Es lohnt sich, diese Szenen einmal hörend nachzulesen. Wie würde die Kamera sein? Wo würde ein Cut gemacht? Wie sähen die Gesichter aus? Wie würde das bei The Chosen vorkommen? Ich bin schon gespannt. Was machen wir jetzt also mit dieser Geschichte? Wir sind mitten in der Reihe zur Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Oder wie wir es im Christustreff gesagt haben, wer zu mir kommt, sagt Jesus, der ist willkommen. Willkommen zu sein bei Jesus, trotz der Abgründe, die ich mit mir rumtrage. Wie blicke ich auf die Abgründe in mir? Simon, durch sein richtendes Herz hat er sich von Gott entfremdet. Und merkt es noch gar nicht. Die Frau, die ihre Sehnsüchte weit weg von Gott geführt haben, merkt es ganz genau. Und sie weiß sich, sie erlebt den Schutzraum der Gnade bei Jesus. Und ich? Wie gehst du mit deinen Abgründen in deinem Herzen um? Wie blicke ich auf die Menschen um mich herum? Simon und Jesus, sie sehen beide die Sünde der Frau. Simon verurteilt sie und sagt zugleich, macht keinen Unterschied zwischen der Sünde, die sie tut, und der Sünderin, die sie ist. Jesus macht einen Unterschied. Er vergibt und ermöglicht einen Neuanfang. Keine Sünde in aller Welt ist so groß, als dass Jesus und der Schutzraum seiner Gnade nicht ausreichen würde und als dass Jesus sich nicht zu mir stellen würde. Wie sagt Jesus hier ganz am Ende? Diese zwei entscheidenden Sätze, die Jesus sagt, in Versen 48 und 50. Jesus sagt zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Ist euch schon mal aufgefallen, ich habe das glaube ich schon mehrfach hier gesagt, mich fasziniert, dass immer wenn Jesus von Sünde redet, dann redet er im selben Atemzug von der Vergebung. Das gehört zusammen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann der andere Satz von Jesus. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. So ist Jesus. Nichts ist so groß, als dass das nicht auch für mich und für dich und für jeden anderen, der uns hier in dieser Stadt und in diesem Land begegnet und in dieser Welt. Bleib damit nicht allein mit den Abgründen, die du siehst, die du irgendwann feststellst, die dir vielleicht heute jetzt gerade vor Augen stehen, sondern nimm sie ins Gespräch mit deinem Meister, in dem Wissen, dass er der Heiland ist, der Erlöser, der erlösen kann und der Neuanfang möchte. Bleibt aber nicht allein und nutzt die Gelegenheit, gleich, wenn wir wieder Zeit haben, zum Lobpreis mit jemandem zu beten, Dinge auszusprechen vor Gott, um Vergebung zu bitten oder ein Thema anzusprechen und um Gebet zu bitten. Bleibt aber nicht allein in der kommenden Woche, sondern such dir eine Person, mit der du sowieso unterwegs bist. Einen Freund, eine Freundin. Sprich mit ihr, mit ihm. Betet gemeinsam. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du großer Gott, du kennst unsere Sehnsucht und wohin sie uns irreführt. Du kennst unsere harten Herzen, die uns genauso weit wegbringen von dir. Wir brauchen deine Erlösung. Ich brauche deine Erlösung. Füll du unsere Sehnsucht. Nimm du unser Herz aus Stein. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und du schenkst uns ein neues Herz und einen neuen Sinn, dass wir uns nach dir ausrichten können, mit dir leben dürfen, an jedem neuen Tag, in jeder Situation, die uns von dir wegziehen will und die uns zu dir hinziehen will. Du bist da, immer nur einen Atemzug weit entfernt. Es ist so gut, Herr Jesus, das zu wissen. Danke für den Schutzraum deiner Gnade und das warme Licht deiner Wahrheit. Wir loben deinen Namen. Amen.